Krimiduett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Krimiduetts. Ich bin Caroline Frey und begrüße euch und meinen Co-Host Christian Koch. Hallo Christian.
Hallo Caroline, ich grüße dich und alle uns zuhörenden Menschen.
Christian ist Inhaber der Hemmet Krimi-Buchhandlung in Berlin. Ich schreibe Bücher und wir beide sprechen hier in diesem Podcast regelmäßig über Spannungsliteratur. In dieser Folge tauschen wir uns in zwei Stimmen ein Buch über den Psychothriller Die stumme Patientin aus. Außerdem berichten wir, was wir gerade lesen. Und alle Buchtitel findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Einmal im Monat einigen wir uns auf ein Buch und besprechen es dann hier, ohne uns vorher abgestimmt zu haben, wie wir es finden. Voraussetzung ist natürlich, dass wir es beide noch nicht gelesen haben. Für den Oktober war ich dran, drei Bücher vorzuschlagen. Das waren der Spannungsroman I Know Where You Buried Your Husband von Marie O'Hare, der Goth-Thriller Der Geisterwald von C.J. Cook und der Psychothriller Die stumme Patientin von Alex Michaelides. Ihr habt wieder abgestimmt und diesmal war es wirklich recht eindeutig. Auf Platz 1 landete Die stumme Patientin. Worum geht's? Es geht um den noch recht jungen Psychiater Theo, der von einem Mordfall fasziniert ist. Vor etwa 7 Jahren wurde die Künstlerin Alicia neben der blutüberströmten Leiche ihres Ehemanns gefunden, ein Gewehr in der Hand. Sie wurde für den Mord verurteilt, allerdings für unzurechnungsfähig erklärt und verbüßt ihre Haft seitdem in einer streng gesicherten psychiatrischen Anstalt. Bei dieser bewirbt sich nun Psychiater Theo. Er will mit ihr arbeiten und die Wahrheit herausfinden. Denn, und das ist das Spannende an der Geschichte, seit der Tat hat Alicia kein Wort mehr gesprochen. Sie ist eben die stumme Patientin. Theo will sie nun aber zum Reden bringen und die Wahrheit erfahren. Ja, das ist der Debütroman des britisch-zyprischen Autors, der 2019 auf Englisch als The Silent Patient erschien und 2020 auf Deutsch veröffentlicht wurde. Er hat sich unglaubliche 6,5 Millionen Mal verkauft und stand über ein Jahr auf der New York Times Bestsellerliste. Ein echtes Phänomen also. Trotzdem haben wir ihn beide noch nicht gelesen, nicht wahr, Christian?
Das stimmt.
Aber es wird jetzt höchste Zeit, deswegen haben wir uns auch sehr gefreut, dass die Wahl darauf fiel. Bei mir steht er tatsächlich auch schon lange auf der Leseliste und ich weiß, der Autor ist ja auch bei dir im Hemmet kein Unbekannter.
Das stimmt. Wir haben den ersten Roman, also Die stumme Patientin, damals als Neuerscheinung auch normal, sage ich mal, da gehabt. Allerdings vom damaligen Team hat ihn keiner gelesen. Und meine Kollegin Inschi, die immer samstags mit an Bord im Hemmet ist, hat große Augen bekommen, als sie mal die Regalreihen abgegangen ist und festgestellt, dass wir an dem Tag, wo sie geschaut hat, dass wir keinen der drei Romane von Alex Michaelides im Laden hatten und hat sofort interveniert. Und das haben wir dann natürlich geändert. Aber das hat damals auch noch nicht dazu geführt, dass ich ihn gelesen habe. Wie gesagt, jetzt eben erst dank unseres Podcasts und dem Hörervoting ist es dazu gekommen. Inschi hatte auf alle Fälle Die stumme Patientin im Original gelesen. Die liest viel im englischen oder englischsprachigen Original.
Mhm. Ja, bei mir steht er auch schon lange auf meiner Leseliste, wurde aber noch nicht befreit davon. Jetzt ist es aber soweit. Ich habe auch nämlich schon auf BookTok einiges von dem Hype um dieses Buch mitbekommen und der ist wirklich groß. Also auf TikTok empfehlen es viele als idealen Einsteiger-Thriller, weil er leicht zugänglich geschrieben ist, angeblich heißt es. Aber es hat halt auch diesen Hype, weil das Ende für viele absolut überraschend und unerwartet kommt. Da sprechen wir sicherlich auch gleich nochmal drüber. Ich finde es ja auch immer recht undurchsichtig, warum ein Buch so sehr gefeiert wird. Also gerade durch die sozialen Medien kam da ja nochmal eine ganz andere Dynamik rein. Hypes gab es natürlich schon immer. Manchmal hat das ja auch gar keine wenig Berechtigung und dann ist das wie so ein Schneeball, der einfach größer und größer und größer wird. Alle springen auf den Zug auf, das sieht man immer wieder. Ob das jetzt bei diesem Buch gerechtfertigt ist, darüber sprechen wir gleich. Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz rauszoomen, Christian, und dich fragen, wie bewertest du denn eigentlich die Entstehung solcher Hypes? Du siehst die ja bestimmt als Buchhändler, gerade als Krimibuchhändler immer wieder. Also gerade speziell auf die Spannungsliteratur bezogen.
Das beginnt ja mit dem kleinen Hemmet. Das ist die Branche, von der du ja durch verschiedene Kanäle immer wieder was hörst. Das ist manchmal auch von Verlagen, die natürlich dich informieren. Hey, das Buch geht gerade durch die Decke, wird da und da besprochen. Es gibt einen Hype um das Buch. Das sind alles die, sage ich mal, die normalen Kanäle. Seit 3 Jahren schaue ich ja selber auch über unseren Kanal bei Instagram, wo du ja auch einiges mitbekommst. Das heißt, prinzipiell halte ich mich für wirklich ganz gut informiert. Trotzdem, bin ich ganz ehrlich, passiert es auch, wie zum Beispiel bei Die stumme Patientin. Ich habe diesen Hype um diesen Roman wirklich überhaupt nicht mitbekommen. ich meine auch, da kann ich mich wirklich irren, als das Buch damals in deutscher Übersetzung erschien, das war ja sehr schnell nach Veröffentlichen des Originals, dass Drömer-Knauer das nicht unbedingt als Spitzentitel hatte.
Nee, ich glaube auch. Das kam später. Das kam, glaube ich, wirklich durch BookTok. Und das kam, glaube ich, erst so, also wenn das Buch 2019 veröffentlicht wurde, okay, es stand auf der New York Times Bestsellerliste und so, aber dass ich das so auch viel gesehen habe, war so 22, 23 und in Deutschland erst 24 sogar, würde ich sagen. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es kam auf jeden Fall ein bisschen zeitversetzt.
Das würde dann auch quasi dazu passen, denn ich habe nach Lesen des Buches jetzt natürlich auch ein bisschen im Netz geschaut. Du kannst ja tausende von Rezensionen finden, du kannst über diesen Hype nachlesen, der ja inzwischen auch ja nicht nur dazu führt, dass es breit besprochen wird, dass du, was weiß ich, ich glaube 6000 Rezensionen dazu finden kannst oder Meinung dazu, sondern dass es eben auch, wie immer bei einem Hype, sehr kontrovers irgendwann am Ende des Rattenschwanzes diskutiert wird. Ich war erstaunt, dass am Anfang waren es beeindruckende, lobende, hymnische Leserinnen und Lesermeinungen. Und wenn ich so ins letzte Jahr gucke, dann findest du da auch einige negative, bis zu hin Menschen, die das Buch meiner Meinung nach, zumindest so, was ich davon erlesen und rausgezogen habe, sehr bewusst wissen, gibt doch bessere, das Ende ist aber, hätte ich mir sofort gedacht, schon auf Seite 4. Ja, das ist ein typischer Fall. Erfolg ist nicht immer nur mit Erfolg gesegnet. Und diese Hypes, ne, das ist natürlich an sich schon eine wirklich spannende Geschichte. Manchmal kommt es ja durch die Leserschaft, dass selbst vielleicht ein Verlag überrascht ist, wie das Buch gerade zündet, wie es durch die Decke geht. Dann meiner Meinung nach gibt es auch sehr bewusst gesteuerte Hypes. Also Verlage haben Social Media mit als erstes erkannt, streuen sehr geschickt Schlagworte, Stichworte, wo die Leute drauf abfahren. Die Blogger- und Bloggerinnen-Szene ist nicht zu unterschätzen. Mit großen Reichweiten jeweils. Das ist ein Marktinstrument.
Das stimmt. Nochmal kurz darauf Bezug nehmen, was du sagtest mit den negativen Rezensionen dann auch und den negativen Stimmen. Wenn ein Buch so extrem, das ist ja auch nicht nur in der Spannungsliteratur so, wenn ein Buch so extrem gehypt wird, dann ist natürlich auch der Anspruch und die Erwartung hoch. Und dann lesen das Leute und die, ne, zuerst ist der Hype eben groß und dann lesen sie es und sagen die, hä? Und das soll jetzt so toll sein und darüber sprechen alle. Das ist eine ganz andere Erwartungshaltung, mit der du dann auch als Leser rangehst, als wenn das ein Buch ist, von dem du noch gar nichts gehört hast oder was irgendwie 3 positive Bewertungen hat. Da sind die Leute dann auch oft bei Hypes, so das sieht man ja immer wieder, auch besonders streng dann. Also finde ich schon ein sehr, sehr interessantes Phänomen.
Ja, das stimmt definitiv, was du sagst. Ich glaube auch, dass, ich sage mal, als das Buch veröffentlicht wurde, egal ob im Original oder in der deutschen Übersetzung, haben auch viel mehr Leute darauf geachtet, dass es ein Debütroman war und den vermutlich neutraler bis hin zu positiver bewertet. Wenn das Buch aber, und das ist ja definitiv eingetreten, wirklich mega gehypt wird und über Jahre ja, auch das ist ja nicht, selbst für einen Hype nicht gerade gewöhnlich, dass es über 2 Jahre Tausende von Leser und Leserinnen Meinungen bekommt, immer wieder neue dazu, dass dann eben vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht genau, aber kritische Menschen dazustoßen in diese Lese-Community und so ein bisschen der Meinung sind, ja, das ist ein toller Roman, das wird ja immer wieder gesagt, aber mehr Kritik da ist in puncto, es ist nicht der beste Roman der Welt. Der erfindet das Genre nicht neu. Ne? Und das hättest du ja bei einem normalen Roman, der dich einfach nur stundenlang unterhält, der dich auch positiv von deiner Meinung her zurücklässt. Diese Kritik würdest du ja dann so nicht formulieren.
Erfolg zieht natürlich auch immer Neider oder Hater an, das muss man auch sagen. Auch wir, dann können wir uns ja nicht ausnehmen, auch wir haben ja gesagt, na, mal gucken, ob das Buch dem Hype gerecht wird. Also wir sind ja auch nicht völlig unvoreingenommen daran gegangen. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, wie dein Leseeindruck war. Ich möchte jetzt erstmal von dir wissen, was hat dir denn gut gefallen?
Also ich war natürlich gespannt, das bin ich bei jedem Roman, wo unsere Community das Votum für gibt. In dem Fall eben auch durch Inchis Meinung, ja, ein tolles Buch, lies das mal, schön, da hast du was vor dir, was Gutes. Na, das war ja schon mal ein guter Eindruck. Ich habe auch, wie gesagt, vorher gar nicht so viel über den Inhalt gewusst. Der Anfang ist schon stark, das muss ich einfach sagen. Er beginnt mit einem Tagebucheintrag und von der, ja, einer der beiden wichtigsten Figuren, nämlich von Alicia Behrensen, eine Malerin, die ja, ich glaube, auf 1,5 Buchseiten eben ihre Tagebuchsequenz vorstellt. Dann gibt's ja quasi einen Cut, dann weißt du, wir befinden uns in der Jetztzeit. Dann wird dir kurz das Ereignis geschildert, ohne jeden Spoiler, dass sie neben ihrem erschossenen Mann aufgefunden wurde. Dann kommt die zweite Hauptfigur mit ins Spiel, Theo Faber. Kurz wird noch erwähnt, dass der Psychotherapeut ist und dass es diesen Gerichtsprozess gab, wo sie quasi verurteilt wurde, allerdings zur Unterbringung in einer Anstalt. So, das ist ein Setting, was mich von Anfang an interessiert hat, wo natürlich aber auch klar ist durch den Aufbau, da wird noch einiges kommen in puncto, das wird ganz anders sein, als es aussieht. Ich würde das als klassischen Aufbau, so ungewöhnlich er vielleicht auch in den Einzelheiten ist, sehen, so nach dem Motto, sei dir nicht zu sicher, lies weiter. Aber definitiv, ich hoffe, das ist rauszuhören, der Anfang hat mir sehr gut gefallen.
Mir auch tatsächlich. Ich fand auch die Figuren total interessant, also Theo und Alicia. Besonders Theo wusste man ja zuerst gar nicht so. Das ist auch kein Spoiler, weil das ziemlich früh am Anfang kommt. Der hat ja auch echt eine schwierige Kindheit, ne? Einen schwierigen Background, ist Psychiater geworden, hat aber selbst auch so seine Probleme, war in Therapie. Und ich fand ihn einfach auch eine total interessante Figur, während mir Alicia noch so ein bisschen fremd blieb. Was aber fand ich auch total in Ordnung war, weil wir sie ja auch so ein bisschen durch die Augen von Theo kennenlernen sollen. Und wir haben natürlich, wie du auch richtig sagst, immer wieder zwischendurch diese Tagebuchsequenzen, die ich auch total gut finde. Ich liebe das, wenn Tagebuchsequenzen in Büchern sind. Wie fandst du denn die Figuren? Hattest du einen guten Zugang zu denen? Fandst du die sympathisch oder auch nicht? Fandst du die spannend?
Meine erste Erinnerung nach dem Lesen ist an Alicia, dass ich, obwohl sie ja als Mörderin gilt, sympathisch fand. Ihn, Theo, fand ich am Anfang etwas schwierig auszudrücken. Ein bisschen blass, ein bisschen nüchtern dargestellt. Trotz dieser bewegenden Geschichte, die ja dann auch dazu geführt hat, dass er Psychotherapeut geworden ist. Ich kann wirklich sagen, ich war mega gespannt, wie geht es weiter? Weil ich habe diesen, glaube ich, bewussten Aufbau so gesehen, das Eigentliche wird noch kommen.
Hast du das von Anfang an? Das habe ich gar nicht so gesehen. Guck mal.
Ja.
Ich dachte so, oh ja, also ich fand auch, muss ich auch sagen, auch Theo, der wurde für mich auch eigentlich, je weiter das Buch voranschritt, immer sympathischer erstmal. Und ich dachte so, ich fand die beide schon sehr interessant. Und man hat aber natürlich sofort gemerkt, dass sich auch so die Alicia, wie sie im Tagebuch ist, gar nicht mit der deckt, wie sie jetzt ne als Patientin logischerweise ist oder auch von den ganzen Berichten. Das ist ja auch schon fast krimimäßig, wie er dann ins Ermitteln geht. Klar, man lernt super viel so über Psychotherapie, weil das macht er schon. Also ich fand das total interessant, dass wirklich so diese psychologische Komponente. Dieses Buch verdient auch wirklich das Prädikat oder das Label Psychothriller, weil es halt wirklich um die Psychologie des Menschen auch geht. Da habe ich echt auch noch ein bisschen was gelernt und sowas finde ich ja auch immer ganz cool. Aber ich fand halt auch sehr, sehr interessant, dass er so wirklich so einen Cop quasi auch fast so ein bisschen ermittelt und irgendeine Nebenfigur, die er dann auch befragt aus ihrem Umfeld, die sagt das dann auch zu ihm, sie verhalten sich ja fast wie so ein Detective. Sind sie nun der Therapeut oder sind sie irgendwie ein Polizist? Fand ich irgendwie schon auch bemerkenswert für so einen Thriller und auch gar nicht so üblich, also in diesem ganzen Setting, in dem wir uns befinden.
Das ist etwas, was ich auch am Anfang schnell bemerkt habe, vielleicht auch anders als meine Erwartungen. Ich hätte viel mehr erwartet, dass es so ein, ja, das spielt dann in der Anstalt. Ne, wo sie untergebracht ist, wo er ja auch später zu ihr stößt oder relativ schnell am Anfang, aber eben nach den Eröffnungsszenen. Und das tut es ja auch, also der Roman spielt zu großen Teilen dort, aber eben nicht nur, und diese nicht nur Szenen sind ja auch ganz wichtig, weil das hat ja dann viel damit zu tun, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, seit dieser Tat beziehungsweise seit diesem Mord an ihrem Mann spricht Alicia ja auch nicht mehr, wie der Titel schon sagt, die stumme Patientin. Sie hat seitdem kein einziges Wort gesprochen, weder bei den Polizeivernehmungen, noch im Prozess, noch irgendwann in dieser psychiatrischen Anstalt. Und das allein ist ja schon ein faszinierendes, vielleicht das falsche Wort, aber es ist ja ein hochspannender Punkt. Ich kann dir nur beipflichten, selten habe ich einen Buchaufdruck Psychothriller so passend gefunden. Und das hat mich eben auch von Anfang an sehr positiv gestimmt. Plus Lerneffekt, wie eigentlich bestimmte Schwierigkeiten, die Menschen haben, behandelt werden, was es für Konzepte gibt, was es auch für Theorien gibt, auch wie unterschiedlich die Theorien sind. Wie gehst du mit so einem Menschen um? Im wahrsten Sinne des Wortes hochspannend.
Ja, auch so diese Distanz dann zu wahren. Ich finde, da denkt man manchmal gar nicht so drüber nach, was das auch für ein Kraftakt ist, sich diese ja auch dunklen Energien einfach, die der Patient oder die Patientin dann eben auch hat, ne, wegen dem, was sie erlebt hat, was ihr auch vielleicht angetan wurde. Und das ziehst du dir ja alles rein, auch als Therapeut, ne? Und das ist ganz schwer, sich dann auch so abzugrenzen. Und da verschwimmen dann auch die Grenzen. Und so dieses Obsessive, fand ich, kam auch sehr, sehr gut rüber. Weil man fragt sich natürlich immer wieder, wow, ist der Theo einfach nur ein krasser Gutmensch? Man fiebert ja auch mit. Man denkt so, Alicia ist vielleicht ja wirklich unschuldig und so, ne, und will halt wirklich, das soll aufgeklärt werden und alle sollen irgendwie Gerechtigkeit erfahren, ne? Man fiebert mit. Wir dürfen natürlich jetzt hier nicht zu viel verraten. Schade, schade, schade. So gerne spoilern. Da müssen wir uns denn hier außerhalb des Krimi-Duetts mal austauschen. Christian, weil ich muss noch mal ganz kurz auf einen Punkt zurückkommen, den ich eingangs schon gemacht hatte. Und zwar, dass auf BookTok eben auch gesagt wird, ja, ist der perfekte Einsteiger-Thriller, weil auch die Sprache oder der Stil so relativ simpel war. Wie findest du das denn? Also wenn du jetzt so an Stil, Sprache, die kreierte Stimmung und denkst, stimmst du da dieser Einschätzung zu, die es teilweise da auf BookTok gibt?
Also ich finde schon, dass es ein wirklich guter Einstieg ist, um dieses Untergenre Psychothriller kennenzulernen. Das liegt an verschiedenen Punkten. Es ist ein klares Setting. Ne? Es sind nicht irgendwie 70 Orte, es sind nicht 40 Personen. Das ist alles sehr überschaubar. Und von Anfang an ist ja diese Spannung gegeben, war sie das wirklich? Und du hast einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Ermittler, wie du schon gesagt hast, ne, dass es ein Psychotherapeut ist, ist ja nicht alltäglich, aber es ist auch auf der anderen Seite nicht einzigartig und dadurch vollkommen ungewöhnlich. Und vom Stil, das ist ja nicht unwichtig, ist es durch die Art und Weise, wie er schreibt, plus den Aufbau, glaube ich, wirklich für eine ganz große Mehrheit leicht zugänglich. Also wer einen Action-Thriller erwartet, wo auf jeder fünften Seite ein Ortswechsel ist, wo viel passiert, wo sich Figuren sich ablösen in der Wichtigkeit, in der Bedeutung, für den ist der Roman nichts. Aber das ist ja wie immer, schau drauf, schau rein, informier dich.
Ja, ich finde auch, dass es von der Spannung, von dem Level auch an Spannung total gut zugänglich ist. Also man will wirklich immer wissen, wie es weitergeht. Ich habe es ja im Urlaub gelesen und habe es innerhalb von 24 Stunden durchgelesen, weil es mich einfach auch wirklich so gecatcht hat. Manchmal quält man sich ein bisschen durch Bücher, dann packt man es nochmal weg und denkt sich so, und so. Und es war dann nachher trotzdem okayer Read. Aber das war jetzt hier bei diesem Buch, fand ich wirklich, da ist man so durchgeflogen. Aber ich finde auch, es ist nicht einfach geschrieben. Also es ist jetzt nicht schlicht in der Sprache oder im Stil. Ich finde auch die Nebenfiguren, allein schon dieses ganze Psychiatrische und Psychologische, das ist jetzt kein Fachbuch oder Sachbuch, aber es ist schon ein bisschen mehr Anspruch als zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganzen Popcorn-Thriller denke. Ja, also so eine Freda McFadden und so. Ich finde, würde das schon nochmal eine Stufe höher einordnen, dass es nochmal ein bisschen mehr, sag ich mal in Anführungsstrichen, Anspruch hat, oder?
Ja. Stimme ich dir 1:1 zu. Bei mir ist es so, ich habe es in 2 Tranchen gelesen. Ne, auch daran kannst du oder kann jeder da draußen erkennen, das hat mich schon gefesselt. Ich musste nur irgendwann schlafen und zwischendurch auch arbeiten an einem Samstag. Deswegen habe ich es an einem Freitag und an einem Sonntag gelesen in 2 langen Lesestücken. Und das würde ich nicht tun, wenn ich so, naja, ist ganz okay oder hat mir ganz gut gefallen. Sondern da war schon deutlich mehr. Und zu dem Aufbau nochmal, ich finde, auf der einen Seite hat die stumme Patientin eben auch was Klassisches, was ich sehr mag bei diesen Psychothrillern. Ich vergleiche das tatsächlich mit einer Treppe. Umso weiter du hochgehst, umso näher bist du an diesem Endziel. Und auch wenn du weißt, da wird noch einiges Überraschendes passieren, du beeilst dich immer mehr, weil du wissen willst, ist jetzt meine Vermutung richtig, ist mein Bauchgefühl richtig oder lasse ich mich einfach überraschen? Und das ist hier, würde ich wirklich sagen, das ist schon mehr als nur gut fabriziert.
Bemerkenswert fand ich auch die Nebenfiguren. Also ich finde, die hat er wirklich gut gezeichnet. Das fehlt einem ja manchmal auch so ein bisschen. Das war hier nicht so. Also auch wenn du sagst, natürlich Theo am Anfang ein bisschen blass, soll vielleicht auch so sein, habe ich auch schon überlegt, ob das die Intention des Autors ist, da auch so wirklich in Lagen ihn zu entblättern auch. Die Nebenfiguren fand ich aber wirklich gut. Also das ist mir auch nochmal so aufgefallen. Klar haben wir da auch so ein paar Klischees, aber wenn ich beispielsweise an ihre Tante denke und ihren Cousin, ich fand das da auch die Szenen da in dem Haus, fand ich, ohne zu viel zu verraten, fand ich großartig, fand ich wirklich gut gezeichnet.
Genau, das ist mir tatsächlich auch wieder eins zu eins wie dir gegangen, ganz stark. Er hatte einfach ein gutes Händchen für sogenannte Nebenfiguren, die aber ideal reinpassen. Das ist kein Zufall, das ist sehr genau handwerklich so, genau so gewollt. Und selbst eine nicht so wichtige Nebenfigur, die vielleicht 4-5 Mal auftaucht, das ist ja die Nachbarin von Alicia, die so ein bisschen Modell, ja, schon um 12 Uhr ein Glas Wein in der Hand, ein bisschen laut und sie immer mit merkwürdigen Kosenamen betitelt, fand ich so cool dargestellt und so passend für, ja, ein, zwei Sachen, die ausgerechnet diese Frau dann doch etwas wichtiger werden lässt. Da habe ich großes Vergnügen gehabt, kann ich wirklich so sagen.
Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der Thriller wirklich auch so ein bisschen alterslos ist. Also ich glaube, den kann man lesen, wenn du 20 oder wenn du 18 bist oder auch wenn du irgendwie 70 bist oder 60. Ne? Also ich finde, das ist so dermaßen alterslos. Ich glaube, da könnten sich alle, die sich ein bisschen für das Thema natürlich interessieren, angesprochen fühlen. Das hat man, finde ich, auch nicht ganz so oft.
Auch ein wichtiger Punkt. Er spielt ja auch nicht in einer bestimmten Community, auch wenn sie Malerin ist, relativ erfolgreich so von dem, was ja rüberkommt. Ein Galerist taucht noch auf, trotzdem würde ich es überhaupt nicht in der Kunstszene verorten, das Buch. Genauso geht es ja nicht nur um Psychotherapie. Das ist einfach vielfältig und tatsächlich, vielleicht ist das auch ein Teil des Erfolges für eine ganz breite Leserschaft, wirklich gestrickt. Und gestrickt ist ein Lob. Na, das meine ich nicht irgendwie maschinell hergestellt.
Ja, das glaube ich auch. Was ich noch interessant finde und was ihn auch so ein bisschen, also diesen Thriller abhebt, ist dieses ganze Thema griechische Mythologie, was du immer wieder findest. Also das ist ja irgendwie ein großes Thema, auch von ihrem Bild, von dem Theaterstück, wo sie dann reingeht. Man merkt das schon, dass er das immer wieder reinbringt. Und witzigerweise habe ich mir vor ein paar Monaten von ihm mal ein Mängelexemplar geholt. Oh Gott, da muss ich nochmal gucken, wie das heißt. Irgendwas mit Zorn heißt das. Und da ging es auch schon, da habe ich reingelesen, habe es aber nicht weitergelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ich habe eben auch so viele Bücher, das ist auch schwer, da dann immer jedes zu lesen. Logischerweise geht dir ja sicherlich genauso. Und da war auch wieder die griechische Mythologie ein Thema, was sicherlich aufgrund seiner Herkunft, also ich glaube, seine Mutter oder sein Vater kommen eben aus Zypern. Das ist ein großes, großes Thema. Und das, finde ich, hat dem auch nochmal so einen besonderen Touch gegeben und das nochmal teilweise auf so ein anderes Level auch gehoben. Aber Christian, jetzt würde ich nochmal ganz gern von dir wissen, wie fandest du denn den oder die Plot-Twists? Also es gibt ja einen ganz großen, den wir natürlich nicht verraten dürfen. Wie fandest du das, wenn du die Twists bewerten müsstest?
Ich gehe mal zu meinem Leseerlebnis, zu meinem Lesevorgang. Es ist ja nach vielleicht, vollkommen egal, 50, 70, 100 Seiten klar, wer jetzt so welche Rolle spielt. Du weißt erstmal so alle Basics, mindestens, die weißt du auch schon vorher. Und dann ist es ja ein bisschen auch klassisch wie so eine Zwiebel. Es entblättern sich die einzelnen Figuren, du erfährst immer mehr. Das fand ich alles mehr als nur gut, weil er einfach eine gute, interessante Geschichte mir vermittelt hat. Bei diesen Plot-Twists, es sind ja mindestens zwei, war mir schon klar, die müssen kommen. Vom Aufbau des Romans plus ein Buch spielt nicht in einer psychiatrischen Anstalt, wenn da nicht noch auch in dieser Anstalt was passiert. Ich war trotzdem jeweils überrascht. Ich bin auch, wenn mich was beeindruckt, wenn mich ein Buch fängt, bin ich nicht so der, ich schreibe mir jedes Wort auf, Leser, sondern ich fieber dann tatsächlich auch mit und daran können die anderen merken, dieses Buch hat mich wirklich schon mitgerissen. Ja, ich finde, das ist, ohne jeden Spoiler auf den Tisch zu bringen, das ist schon beeindruckend, was zum Ende hinkommt. Mir ist vollkommen klar, und das kann jeder, der deinen Roman liest oder gelesen hat und diese Diskussion um den Roman, um diesen Hype, der das nachliest. Manche schreiben, ich habe das von Seite 4 an gewusst. Ein leichten Schmunzeln sage ich das. Oder na, so überraschend war der letzte Twist dann auch nicht. Mir ist es anders gegangen. Ich bin wirklich überrascht worden und trotzdem finde ich es stimmig. Mich hat er damit mitgenommen. Das ist mein Fazit, definitiv.
Also mich hat er auch wirklich überrascht. Besonders der eine große am Ende fand ich fantastisch. Er hat das Leseerlebnis auch nochmal echt abgerundet, hat auf vielen Ebenen total Sinn ergeben. und viel Spaß gemacht einfach. Ich muss natürlich auch dazu sagen, also auch wenn jetzt Bezug nehmt auf das, was du sagtest mit den Leuten, die sagen, oh, ich habe es schon immer erahnt und mich hat es jetzt irgendwie gar nicht so doll überrascht. Ich wünsche mir natürlich auch immer so dieses Aha-Erlebnis, dieses absolute, dass dir das Gehirn eigentlich wegfliegt, dieses Mindblowing wie bei Gone Girl. Das ist immer für mich so das Paradebeispiel, ist ja auch eins meiner Lieblingsbücher, wo du so nach der Hälfte sagst, was? Und du kannst es gar nicht glauben und du bist so wirklich mind blown irgendwie. Das wünscht man sich natürlich immer bei jedem Buch, aber das hat man so, so, so selten. Und vielleicht gibt es das, also jetzt mal ganz hart gesagt, vielleicht gibt es das auch einfach nicht. Ich meine, vielleicht sollte man das auch nicht als den Anspruch haben. Und ich habe das eben auch ganz oft, dass ich dann so gerade Thriller lese, wo dann irgendjemand aus dem Hut gezaubert wird am Ende. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und da gab es gar keine Hinweise drauf oder irgendeine Lösung aus dem Hut gezaubert wird. Und das finde ich so schade dann manchmal, weil ich so denke, ja toll, also da kann er mir jetzt ja viel erzählen, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen, aber nicht im Positiven, sondern das lässt mich dann unbefriedigt zurück. Und deshalb finde ich da eigentlich so ein, ist es so ein Sweet Spot, also so ein schönes Mittelding, wenn man irgendwie einen coolen Twist hat, der auch so überraschend ist und wo man sagt, es ergibt jetzt auch im ganzen Kontext des Buches total viel Sinn.
Ja. Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Das habe ich gemerkt. Es gab ja mal, ich glaube, in den 10er, 20er Jahren, also vor gut 100 Jahren, einen sogenannten Detection Club. Da hat sich Dorsey, L. Sayers, Agatha Christie, andere große Namen zusammengeschlossen und haben über das Schreiben von Kriminalromanen heiß debattiert und diskutiert. Und die haben 10 Regeln aufgestellt. Und eine davon, ich kann das jetzt nur so in meinen Worten wiedergeben, lautete: Du darfst in einem Kriminalroman nie auf den letzten Seiten etwas aus dem Hut zaubern, was vorher keine Rolle gespielt hat oder was die Lesenden, die deinen Roman lesen, vorher nicht wissen konnten. Es mag irgendwie alt und hausbacken klingen, aber wenn man sich die stumme Patientin anguckt, da wurde so überraschend mehrere Sachen am Ende sind. Es wurde nichts aus dem Hut gezaubert. Wenn ich dieses Buch langsamer gelesen hätte, mit weniger Begeisterung und vielleicht nörgeliger, kritischer, dann hätte ich vielleicht etwas vom Ende ahnen können. Aber dafür lese ich keine Kriminalromane. Ich bin froh, wenn mich was begeistert, wenn mich was fesselt. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil du Gone Girl erwähnt hast von Gillian Flynn. Ich habe mindestens 3 oder 4 Mal an den Roman von ihr gedacht, weil die stumme Patientin hat fast dazu geführt, dass es mir wie bei Gone Girl gegangen ist, kann ich mir selber beim Lesen trauen? Was ist das denn jetzt? Habe ich das anders erlesen? Nee, es passt ja doch zusammen. Und diese alte Frage, wem kann ich trauen? Wenn das jemand schafft, der schreibt, dich damit immer noch anzutriggern und Spannung bei dir auszulösen, dann ist das einfach ziemlich gut.
Ich liebe auch diesen Unreliable Narrator. Es gab natürlich eine Zeit, da hattest du nur Unreliable Narrator. Da hast du auch gedacht, so jetzt nochmal hier ein unzuverlässiger Erzähler. Da hat man richtig gemerkt, ne, nach dem Hype von Gone Girl, so die nach 2015, so die Jahre danach, da war es dann manchmal auch schon ein bisschen viel, weil du ja dann schon wusstest, aha, das ist bestimmt wieder ein unzuverlässiger Erzähler. Aber jetzt finde ich das auch ganz nett. Und es ist ja letztendlich auch nur ein Stilmittel, was halt auch wiederkehrend ist und was man wunderbar auch mit anderen Tropes, die wir ja auch eben im Thriller-Krimi-Bereich haben, verbinden kann. Gibt's denn etwas, Christian, was dir nicht so gut gefallen hat? Hast du auch Kritik?
Nein, ich habe keinen wirklich klaren Kritikpunkt, muss ich einfach so sagen. Ne, dieses Buch hat mich mitgenommen. Das Einzige vielleicht, wenn ich nochmal zum Anfang zurückkehre, als ich gesagt habe, ich finde ihn, den CEO, ein bisschen blass dargestellt. Es gab eine Szene sogar relativ am Anfang, wo ich dachte, hä? Es wird dir ja erklärt, wer er ist, ein bisschen was über sein Leben erzählt, dass er jetzt Psychotherapeut ist, dass er diesen Fall damals natürlich in der Zeitung verfolgt hat, wie alle, und dass er 6 Jahre später sehr bewusst in diese psychiatrische Anstalt geht, um dort anzufangen und sie zu treffen. Und da habe ich mir gedacht, warum tut er das? Und das fand ich für eine Szene am Anfang, wenn ich den ganzen Roman jetzt bewerte, fand ich ein bisschen zu offensichtlich. Das ist der einzige Punkt, den ich anders bewerte als den ganzen Roman.
Also insgesamt von uns keine großen Kritikpunkte, muss man so sagen. Dann kommen wir jetzt zu unserer Bewertung. Ihr wisst es, wir haben unsere Bewertungskategorien. Ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal, kriminell gute Unterhaltung, solider Krimi mit kleinen Schwächen. Kann man, muss man aber nicht, Finger weg. Und ganz wichtig, ja, jeder Mensch, jeder Leseeindruck ist individuell und wir beide, wir merken es immer wieder. Hier waren wir uns jetzt relativ einig und ich bin jetzt sehr gespannt, ob das auch sich in der Bewertung niederschlägt. Christian, was würdest du denn sagen, ist die stumme Patientin für dich?
Ja, also da fällt es mir relativ einfach. Ich siedle die stumme Patientin in der höchsten Kategorie an. Ich finde, es ist ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal. Und wenn ich mir mein eigenes Krimi-Bücherregal ansehe, dann gehört es dort definitiv rein. Und ich bin froh, dass ich diesen Roman auch Jahre nach Erscheinen gelesen habe. Ne, das ist mir vollkommen egal. Aber ich finde, es ist ein Paradebeispiel für ein Untergenre, in dem Fall Psychothriller, wo ich gar nicht so riesig unterwegs bin, wo ich aber durch Lesen des Romans festgestellt habe, das Buch ist der Hammer. Das kann ich nur so wiedergeben. Ich finde, jeder, der gerne Spannungsliteratur liest, sollte ausprobieren, wie ihm die stumme Patientin gefällt, wenn er es noch nicht kennt.
Das kann ich tatsächlich nur so unterschreiben. Da brauche ich gar nicht mehr viele Worte. Ich werde es auf jeden Fall auch weiterempfehlen und kann auch jetzt, ich glaube, erstmalig in unserem Podcast die Bewertung vergeben, ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal. Große Freude, sehr schön, dass ihr das ausgewählt habt. Toll, dass auch mal so ein Backlist-Titel das irgendwie hier reingeschafft hat und uns dann auch noch so gut gefallen hat. Also unseres Erachtens hat dieses Buch, Die stumme Patientin von Alex Michaelides, den Hype wirklich verdient. Jetzt kommen wir zu unseren Current Reads, Neudeutsch, was kein Deutsch ist, aber wenn wir jetzt mal hier die Anglizismen bemühen oder auch die Hashtags von BookTok und Bookstagram oder wir sagen es ganz klassisch, was liegt aktuell auf unserem Nachttisch, was lesen wir gerade? Christian, ich bin gespannt, was du uns hier empfehlen kannst vielleicht schon oder auch nicht, je nachdem. Also wie sind deine aktuellen Leseeindrücke?
Ja, ich habe vielleicht ein ganz klein bisschen kapituliert vor der großen Flut September, Oktober, weil ich wieder mal festgestellt habe, ich kann noch nicht mal ansatzweise mir Bücher mitnehmen vom Hemmet nach Hause, die auf meinen Nachttisch legen, die mich interessieren. Das ist nun mal in dieser Zeit nach der Frankfurter Buchmesse oder rund um die Frankfurter Buchmesse ist das jedes Jahr so. Und deswegen habe ich mir ein bisschen tatsächlich im Vorfeld gedacht, okay, dann gehe ich das mal anders an. Mein Lesestapel kann ich nicht durch höheres Lesetempo verringern. Meine Tage im Hemmet sind in dem Punkt leider nicht zu reduzieren. Und deswegen habe ich mir nicht aktuelle Bücher mitgenommen nach Hause, sondern ein bisschen ältere. Und zwar ein im Mai erschienenes Buch beim Schwabe Verlag aus Basel. Eins der ganz wenigen Werke zum Thema Sekundärliteratur, Manuel Bauer, Kriminalliteratur 1, Geburt und Geschichte eines Genres. Und mein Kollege Robert hat das schon gelesen. Der liest alles, so wenig es auch ist, was Sekundärliteratur zum Thema Kriminalroman erscheint. Ich habe ihm gleich gesagt, erzähl mir nur deinen kurzen Eindruck. Alles klar, es ist ordentlich, also kann ich es mir auch später mal mit nach Hause nehmen. Und genau das habe ich jetzt. Und ganz frisch ist auch ein zweiter Teil von diesem Manuel Bauer dazu erschienen. Und der erste geht wirklich auf die Wurzeln des Genres zurück. Er fängt da beim Alten Testament an. Und schlägt dann Bogen auf Ende 1790, 1800. Und das eben auch, weil so wenig erscheint, freue ich mich, dass dieses Buch erschienen ist. Und das ist auch ein Buch zum Blättern. Es ist in gute, solide Kapitel aufgeteilt. Bin jetzt, glaube ich, so beim dritten, vierten. Und für mich ist das eine Freude, weil ich finde es schade, dass ein so populäres Genre so wenig mit Sekundärliteratur belohnt wird. Das ist schade, aber das ist leider in Deutschland so, anders als im englischen Sprachraum, anders als in anderen Genres, wenn ich sehe, was Fantasy, Horror, Science Fiction an Sekundärliteratur zu haben ist. Das ist so geschätzt das 4-5-fache, dann ist das ein bisschen eigen, aber es ist so. Umso mehr freue ich mich über das Buch von Manuel Bauer.
Oh, das klingt aber interessant. Ich glaube, das wäre auch für mich als Krimi-Autorin auf jeden Fall relevant, oder?
So wie ich es bisher einschätze, Band 1 auf alle Fälle, so ein bisschen Basics, Wurzeln. Aber ich glaube, für dich ist dann auch nochmal der frisch erschienene Teil 2, weil der ja bis in die Neuzeit reicht. Wir beide sind mitteljunge, lebende Menschen, von daher ist der vielleicht dann noch interessanter.
Hast du noch einen oder war es das jetzt?
Nein, ich nehme ja, wenn ich schaffe, immer 3 mit, auch wenn ich noch im Anfang bin. Das ist mal wieder ein Roman, wo ich von Anfang an weiß, dass ich den genießen kann. Relativ frisch erschienen, Mitte Oktober, von Andreas Pflüger bei Suhrkamp erschienen. Ein eigenständiger Roman namens Kelter. Er hatte ja auch mal eine Trilogie. Aber wie gesagt, Kelter ist eigenständig. Beginnt vollkommen unspektakulär, Ende der 80er Jahre, Wendezeit auf Amrum. Und auch sehr pfiffig gemacht. Hier wird eine, das meine ich nicht abwertend, Amrum ist nun mal ein Dorf, eine Dorfpolizistin vorgestellt, wo du sehr schnell checkst, boah, die hat aber irgendeine sehr, sehr interessante, ganz anders aussehende Vergangenheit. Da freue ich mich auf die Abende nach dem Hammett in nächster Zeit, wo ich weiterlesen kann. Und als letztes, weil ich ja eh nicht mich durch alle Neuerscheinungen pflügen kann, habe ich mir noch was viel Älteres mitgenommen, was dich vielleicht auch interessiert, aber ich befürchte, du kennst es schon. Ende der 90er Jahre hat Stephen King ein Buch geschrieben, Das Leben und das Schreiben.
Ja, kenne ich, habe ich gelesen. Bin gespannt, was du sagst dazu.
Ich habe es relativ spät, ich tippe mal so 2010 gelesen, weil ich durch doofe Vorurteile von mir mit Stephen King dachte, ich mit dem kann ich nichts anfangen, der schreibt Horror. Dann habe ich aber mal drei Kurzgeschichten von ihm gelesen, die ich beeindruckend fand. Und dann habe ich mir irgendwann dieses Buch Das Leben und das Schreiben geschnappt. Und jeder, der sich für Literatur oder auch speziell Spannungsliteratur interessiert, dem sage ich, packt euch das auf eure Nachttische, rast vom Lesetempo her gesehen dadurch, weil ich finde es ein faszinierendes Buch über ihn als Mensch, hat mir wirklich viele interessante Sachen aufgezeigt. Ich finde es extrem interessant, auch wenn ich nicht schreibe, über das Schreiben.
Ja.
Gar nicht mal nur sein Schreiben, sondern über diesen Vorgang des Schreibens. Wie mache ich aus Beobachtung, aus Gedanken Wörter und aus den Wörtern dann eine Story, ob kurz oder lang? Und ich habe mir das jetzt nochmal mitgenommen, weil ich hatte wirklich eine 1-Euro-Second-Hand-Ausgabe damals, die deutliche Gebrauchsspuren hat. Und der Heine Verlag hat das jetzt als schönes kleines Hardcover, ich weiß nicht, 18 Euro, glaube ich, nochmal neu aufgelegt. Und da dachte ich mir, komm, das ist was, wo du immer wieder mal reingucken kannst. Und das sind so die drei, die ich gerade tatsächlich auf dem Nachttisch habe. Das hat mir auch nochmal gezeigt, wie wichtig es sein kann für mich, auch mal zu sagen, ich muss mir jetzt nicht drei aktuelle mit nach Hause nehmen, sondern ich darf mir das auch mal leisten, ein Buch, was im Mai erschienen ist, geschweige denn bei Stephen King, was vor über 20 Jahren erschienen ist, mitzunehmen. Weil ich kann da genauso viel entdecken wie bei einer tollen Neuerscheinung.
Also ich habe das gelesen, als ich noch keinen Agenturvertrag hatte, als ich noch keine Buchverträge hatte, sondern nur den Traum quasi des Autorinnen-Daseins hatte und darauf hart hingearbeitet habe. Und es hat einem wirklich so viel Mut gegeben, weil er dann natürlich auch über seine Ablehnungen schreibt und wie viele, ne, also wie oft er abgelehnt worden ist und so weiter. Und da hatte ich mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal beworben. Aber es hat mir trotzdem den Mut gegeben, weil ich so dachte, ja, und jetzt guck ihn dir an. Also ich habe so einen Respekt vor seinem Output auch, was er wirklich, also wie viele Geschichten, wie viele Bücher er über die Jahre geschrieben hat, über die Jahrzehnte, so erfolgreich. Und ich bin auch nicht der große Stephen King-Kenner oder Leserin, muss ich auch sagen. Aber zum Beispiel Shining ist für mich ein absoluter Klassiker. Manchmal ist es mir auch zu hart tatsächlich. Also gar nicht so die Horrorsachen, sondern er geht natürlich auch viel rein. Zum Beispiel hier bei S, so auch so im sexuellen Missbrauch und so. Und das ist ja immer so ein Thema, wo ich immer sehr zurückschrecke vor, weil das lese ich nicht gerne. Aber so zum Beispiel Shining, auch so in diese Psyche so reinzugehen. Ich glaube, da ist er auch so ein Meister davon. Und natürlich auch ein großartiger Film, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Jack Nicholson, der einfach großartig spielt in diesem eingeschneiten Hotel. Große, große Liebe auch für dieses Buch und toll, dass du es mitgebracht hast als Empfehlung. Und ich muss auch wirklich sagen, es muss auch nicht immer was Aktuelles sein. Also wir sehen es jetzt, es sind manchmal auch wirklich versteckte Schätze, versteckte Juwelen, die auch noch in der Backlist zu finden sind. In der weiten, weiten Backlist des Buchs ja wirklich schon auch jetzt sehr alt. Und ich finde das so interessant, Christian, weil mir ging es diesen Monat oder jetzt in Vorbereitung auch auf diese Rubrik ganz ähnlich. Und ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich zu dir und ganz ehrlich zu euch.
Ich lese gerade gar nicht so viel, weil ich im Endspurt meine Thrillers stecke. Ich habe ja im Oktober Abgabe, das heißt, ich schreibe und überarbeite viel. Aber ich war kürzlich im Urlaub und hatte da genau zwei Thriller dabei. Der eine war, na klar, Die stumme Patientin, wir haben ausführlich darüber gesprochen. Der andere war Girl in the Night von Megan Golden. Auch das ist ein Backlist-Titel. Erschienen ist er im englischsprachigen Original, ich glaube 2020, auf Deutsch 2021, also wirklich jetzt schon 4, 5 Jahre her. Und ich freue mich so, dass ich da zugegriffen habe, denn ich kann diesen Thriller wirklich guten Gewissens empfehlen. Es geht um Investigativjournalistin Rachel, die einen erfolgreichen True Crime Podcast betreibt und dafür in eine ja beschauliche Küstenstadt reist, die übrigens fiktiv ist. Dort findet ein Vergewaltigungsprozess statt und auf der Anklagebank sitzt der Golden Boy der Stadt, nämlich ein potenzieller Olympiaschwimmer, der eine Teenagerin mehrfach vergewaltigt haben soll. Die ganze Stadt ist geteilt, aber nicht nur das ist eine interessante Dynamik, die wirklich auch so sehr gut beschrieben ist, auch von der ganzen Atmosphäre, sondern auch, dass Rachel kurz nach ihrer Ankunft Briefe bekommt von Hannah und die bittet sie inständig, den 25 Jahre zurückliegenden Tod ihrer Schwester zu erforschen. Wir haben hier also zwei Fälle, können doppelt mitfiebern und das ist sehr unaufgeregt, sehr gut gemacht. Das ist kein Thriller mit rasantem Tempo, aber er ist trotzdem sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und auch wer sich für detailliertere Gerichtsprozesse interessiert, der wird hier seine helle Freude haben. Man sitzt nämlich quasi mit auf der geschworenen Bank. Ansonsten habe ich gerade mit The Woman in Suit 11 von Ruth Ware angefangen, auch wenn es ihn bislang nur auf Englisch gibt. Das ist die Fortsetzung ihres großen, ja vermutlich sogar größten Erfolgs, The Woman in Cabin 10. Meines Erachtens ihr schwächster Roman, gerade aber für Netflix verfilmt worden. Der erste, also Woman in Cabin 10, spielt auf einer Luxusjacht. Die Fortsetzung spielt nun in einem Luxushotel am Genfer See, ebenfalls in der Welt der Reichen und Schönen. Natürlich gibt es eine Leiche, natürlich gerät unsere Protagonistin Lo in Schwierigkeiten. Und viel mehr kann ich dazu auch noch gar nicht sagen. Ansonsten habe ich den Urlaub, in dem ich ja war, genutzt, auch mal was anderes als Thriller zu lesen. Zum Beispiel Romane, die in der Rockmusikszene der 60er und 70er spielen. Eine Zeit und auch eine Welt, die ich sehr liebe. Deshalb war es eine gute Mischung und eben auch diesmal, diesen Monat, die letzten Wochen nicht nur Thrill, Spannung, Crime.
Also da kann ich auch noch kurz was zu sagen. Ich bin ja auch in diesem großen Genre, positiv gemeint, verhaftet, angenehm gefangen. Und das ist 9,5 von 10 Büchern, die ich lese, gehören zu diesem Genre. Und ich mache es ja auch immer noch gerne. Ne? Ich tue mich nicht schwer. Aber ich habe eben auch Phasen, wo ich gerade im Moment einfach keinen Bock habe, jetzt mir den 40. Thriller mitzunehmen oder den 11. Ermittlerin-Krimi. Früher war ich zweimal im Jahr kurze Leseurlaube, 4-5 Tage an der Ostsee. Und damals hatte ich ein System, ich mache das heute leider seltener, weil ich keinen Hund mehr habe. Und das war eigentlich immer mit der Grund, den Hund ein bisschen die Ostsee zu zeigen und da rumzulaufen. Damals war mein System maximal, wenn überhaupt, nur ein Krimi mitnehmen, der Rest nicht Krimis. Und das ist einfach ein gutes System, weil ich glaube, dass es dein Kopf nochmal ein bisschen befreit von dem herkömmlichen. Du hast neue Vergleichsmöglichkeiten und vielleicht auch mal, wenn du, ich kenne es ja auch von Leserschaft aus dem Hammett, manche sagen mir, du, ich habe seit 4 Wochen keinen Krimi gelesen. Sage ich immer, ja, wenn es so ist, ist es so, ist doch nicht schlimm. Und ich finde, so eine Lust, so ein Interesse ist ja ganz wichtig dabei.
Ach Mensch, sehr spannend, heute mal ein bisschen anders, aber für euch hoffentlich trotzdem genauso interessant. Wenn ihr übrigens eine Buchempfehlung für jemanden sucht, dann schreibt uns gern an hallo@krimi-duett.de oder wenn ihr auch konstruktives Feedback habt, wenn ihr Themenvorschläge, Fragen, egal welche Art habt, dann meldet euch gerne. Die Svenja hat uns geschrieben, ganz herzlichen Dank für eine wieder wunderbare Folge des Krimi-Duett, die mich unter anderem sehr neugierig gemacht hat, die Welt der asiatischen Kriminalliteratur, die mir bisher noch weitgehend unbekannt war, für mich zu entdecken. Und sie hat gesagt, meine Stimme für den Krimi-Duett-Buchclub im November, 7 Gräber für den Winter von Christopher Pedersen. Tja, hat er das Rennen gemacht? Wir haben euch wieder dazu aufgefordert, abzustimmen, welches Buch wir im November lesen sollen. Christian war diesmal mit der Vorauswahl dran und ihr habt fleißig gewotet. Diesmal war es tatsächlich besonders ausgeglichen, aber gewonnen hat am Ende Ein widerliches kleines Gefühl von Regina Nössler. Wer sich von dieser Wahl angesprochen fühlt und mitlesen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Und wer dann auch noch seinen Leseeindruck mit uns teilen möchte, kann das gerne auch wieder per Mail an hallo@krimi-duett.de machen oder auch ganz einfach via Instagram bis 15. November. In der nächsten Folge geht es um unsere heiß ersehnten Spannungsnovitäten im Monat November. So, ihr Lieben, und wir danken euch natürlich wirklich ganz, ganz herzlich für euren Support und wir freuen uns auch, dass wir hier so doll wachsen. Wir sind jetzt mittlerweile schon 1.000, oft 1.500 monatliche Hörer. Das ist für so einen Special Interest Literatur Podcast, der auch noch dazu absolut independent ist, echt gut. Und damit haben wir nicht gerechnet, dass wir so schnell so eine coole, engagierte Community haben. Vielen, vielen Dank dafür. Wir wollen euch jetzt aber auch noch mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie viel Arbeit das tatsächlich für uns ist. Und das machen wir nicht, weil wir irgendwie rumjammern wollen oder so, sondern weil wir jetzt tatsächlich in einen anderen Turnus wechseln wollen, und zwar in den monatlichen Turnus. Wir hören das immer wieder, dass die Leute auch ganz überrascht sind, dass wir das überhaupt schaffen. Nicht wahr, Christian?
Ich höre das eben auch im Hemmet, zuletzt vor ein paar Tagen, dass die Leute, die sich ein bisschen mit unserem Podcast beschäftigen, dass sie mich dann auch fragen, sag mal, wie schafft ihr das eigentlich, euch vorzubereiten, die Zeit zu nehmen? Weil zum Beispiel in meinem Fall, die sehen mich ja im Hemmet, die wissen, dass ich offiziell 4 Tage, im Endeffekt sind es 5, 5,5 Tage im Laden bin, dass ich noch ein bisschen Radiobesprechung mache, dass ich einen Podcast mit dir mache. Und das ist einfach der eine Punkt von außen. Und der andere Punkt, wir wissen ja auch, dass du schreibst und dass zum Beispiel ein Abgabetermin und dann nochmal eben 2 Folgen Podcast pro Monat. Und es sind ja nicht die Sendeminuten von, sage ich mal, 49,5 im Schnitt, sondern locker, nur um meine Hausnummer zu nennen, 5, 6 Stunden Vorbereitung pro Folge. Das ist eine Hausnummer. Und ich für mich habe das ja festgestellt, dass das ein bisschen eng wird. Und ich möchte nicht, dass die Qualität vom Podcast unter Zeitnot leidet. Und unabhängig von mir ist es dir so gegangen, dass du auch festgestellt hast, das Schreiben des Sendeplans, das Schneiden, ne, das macht ja dein Mann. Das ist eben alles Arbeit, die man beim Abhören eines Podcasts nicht sofort hört. Aber Resümee ist einfach, dass wir beide vorhaben, diesen Podcast in der Qualität, wie wir finden, und in der Beliebtheit weiter zu machen. Aber wir schaffen das nicht mehr so unter den Umständen alle 14 Tage. Ich persönlich finde das jetzt nicht schlimm, weil ich denke mir, das Wichtige ist, dass der Podcast weitergeht, dass er in der Art und Weise weitergeht, die ja beliebt ist. Ne, das hören wir an Stimmen, das sind Zuschriften, das sind Feedbacks im Laden, bis hin, dass die Verlage auch durchaus sagen, es ist eine coole Sache, euer Projekt. Und vielleicht können wir ja gucken, dass wir in den Podcast-Folgen, ja, das können wir beide ja auch nochmal besprechen, Caroline, manche Themen ein bisschen ausführlicher machen oder eben nicht mehr 3 Themen in einem Podcast, weil wir merken das ja auch beide, vieles in diesem Genre könntest du jeweils 3 Folgen drüber machen. Ne? Und das so schnell wollen wir beide nicht. Dazu schätzen wir die Genre viel zu sehr. Und von daher wird es in naher Zukunft dazu kommen, dass wir das Krimi-Duett monatlich machen und nicht mehr 14-täglich.
Genau, das hast du schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich kann noch mal kurz ergänzen. Für mich war auch so ein Aha-Moment, als ich vor kurzem bei einem Agenturtreffen war. Das war von meiner Literaturagentur, wo alle Autorinnen und Autoren eingeladen waren und wir uns ausgetauscht haben. Und da ging es eben auch darum, dass ja so ein Podcast so eine tolle Sache ist. Und dann wurde ich auch gefragt, weil wir das ja hier für uns, für unsere Nische auch wirklich erfolgreich schon machen. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen erzählt und da lag wirklich die Kinnlade der Leute auf den Tischen, weil ich dann eben sagte, dass es in der Vorbereitung pro Folge für mich eben locker 8 bis 10 Stunden sind, ne? Weil es natürlich auch um den Redaktions-, um den Regieplan geht, weil es dann eben, ich sag mal so, Vorbereitung ist vielleicht das eine, das ist, stimmt schon, da sind wir dann vielleicht so bei den 4 bis 5 oder auch so, wie du sagtest, 6 Stunden, aber es gibt ja auch noch die Nachbereitung, das ist bei mir zum Beispiel dann nochmal alles hören, die Shownotes schreiben, die ganzen Bücher recherchieren, wir wollen euch ja auch immer viel Service mit an die Hand geben, dass ihr gar nicht jetzt nochmal irgendwie da sitzen müsst mit einem Bleistift und alles notiert, sondern dass wirklich alles schon vorbereitet ist mit wirklich Autorenname, Buchname und Verlagsname und so weiter. Das ist natürlich eine Arbeit, aber auch ein sehr großer Faktor. Die begleitenden Social-Media-Posts, ne, die ihr zum Beispiel seht, wenn der Krimi-Duett-Buchclub da ist, das soll ja auch eben eine gewisse Qualität haben. Da sitzt man dann auch gerne mal 1, 2 Stunden dran. Und was natürlich auch dazu kommt und was auch ein entscheidender Faktor ist, dass mein Mann das ja alles noch neben seiner 40-Stunden-Woche macht und der sitzt auch gerne mal 10 Stunden, wenn auch mal irgendwas mit dem Ton hakelt oder so. Dann sind es sogar noch mehr Stunden dran und das ist eben alles, das ist nicht so leicht zu vereinbaren. Damit es eben auch noch Spaß macht für uns, ne, damit wir eben auch, so wie Christian sagt, noch eine sehr, sehr gute Qualität auch haben, damit es euch Spaß macht zu Hause. Und wir wollen ja weiterhin den Podcast so machen. Wir wollen auch weiterhin den Themen eben die Tiefe, aber auch den Raum geben. Und deshalb für so einen rechercheintensiven Podcast ist es, glaube ich, auch total in Ordnung, der ja auch nicht tagesaktuell sein muss, wenn wir da auf einen monatlichen Turnus jetzt gehen. Und wir hoffen da einfach, dass ihr das auch gut findet, dass ihr sagt, ach ja, jetzt ist auch nicht so schlimm, wenn ich mal eine Folge nicht direkt höre, weil dann kommt ja schon wieder die nächste, weil das hört man ja auch manchmal, ne, dass die Leute dann sagen, oh, jetzt habe ich mal Zeit gehabt, jetzt habe ich 4 Folgen am Stück gehört. Das könnt ihr natürlich auch weiterhin machen, aber genau, dass ihr euch trotzdem weiterhin freut, auch wenn der einmal monatlich kommt und uns weiterhin begleitet und wir hier gemeinsam diese schöne Sache weiterführen.
Also ich kann das nur nochmal bestätigen, was du jetzt so aus deiner Sicht gesehen hast. Und ich denke, so wie der Podcast zum März diesen Jahres angefangen hat, wir haben das ja als interessantes Projekt mit Freude aus unserer beiden Sichtweisen gesehen. Ich glaube, das macht eben diesen Podcast auch interessant für die Leute. Dieser Faktor Spaß, Freude, meinetwegen auch Interesse von dir wie von mir an dem Podcast selber muss oben stehen. Ich möchte nicht irgendwann die Folge 657 machen und schon einen Abend vorher mürrisch denken, nächsten Tag wieder Podcast. Dazu ist das Leben zu kurz.
Genau, und jetzt kennt ihr auch so ein bisschen die Hintergründe. Wir wollten nicht einfach plötzlich verschwinden und ihr fragt euch, wo ist denn jetzt die neue Podcast-Folge? Und auf Instagram sind ja auch längst nicht alle, die uns hier zuhören. Übrigens auch aus dem Ausland. Und da grüßen wir auch mal ganz recht herzlich. Ich winke jetzt, ja, wir können mich sowieso nicht sehen, weil das ist ja kein Videopodcast. Aber wir freuen uns natürlich auch sehr, dass ihr auch aus dem Ausland regelmäßig einschaltet. Und schreibt uns doch gerne mal, wo ihr vielleicht auch sitzt, wo ihr uns hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Das ist, glaube ich, auch für jeden, der zuhört und der sich für Spannungsliteratur interessiert, hoffentlich immer eine Bereicherung. Für uns beide auf jeden Fall, Christian. Und wir machen das mit dem gleichen Elan und Wurf weiter, so eben jetzt monatlich.
Ganz genau.
Wir müssen wirklich nochmal sagen, vielen, vielen lieben Dank an alle, die unseren Podcast schon abonniert, kommentiert und mit 5 Sternen bewertet haben und natürlich auch fleißig weiterempfehlen. Das ist so, so wichtig und da danken wir euch wirklich von Herzen. Auf der Website des Hammett könnt ihr Bücher jeglicher Art bestellen oder auch direkt im Laden in Kreuzberg erwerben. Mir könnt ihr gern auf Instagram und TikTok folgen, darüber freue ich mich auch sehr. Ich heiße dort Caroline Autorin und alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes, ebenso die Buchtitel, die Autoren, Autorinnen, die wir erwähnt haben. Und wir danken euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Jawohl, ich sage auch Tschüss und bis ganz bald.